Radio SRF.
Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Der Bundesrat will höchstens punktuell die Wohnungsnot bekämpfen.
Es stehen nicht sofort Maßnahmen im Vordergrund. Es geht vielmehr darum, die Rahmenbedingungen weiter zu optimieren, sodass preisgünstige Wohnungen nicht nur neu erstellt, sondern vor allem auch erhalten werden können.
Die Schweizer Bauern verlieren die Angst vor dem Freihandelsabkommen mit China ein bisschen.
Wir werden das nachprüfen und wenn das so ist, können wir klar mit dem leben.
Der kalte Krieg um die Arktis, ein bisschen Klimaerwärmung gibt es in politischer Hinsicht. Und wie man sich noch ein Ticket für das Filmfestival in Cannes ergattert, ein Geheimtipp von der Côte d'Azur. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Ein Entscheid, der die Schweizer Stammtische beschäftigen dürfte. Der Bundesrat kommt zum Schluss, es braucht eigentlich keine Massnahmen auf dem Wohnungsmarkt. Auch wenn der Wohnraum immer knapper und teurer wird und die Schweizerinnen die Zuwanderung zunehmend skeptisch verfolgen. Aus dem Bundeshaus Geraldine Eicher.
Kein Jahr ist es her, da hat der Bundesrat angekündigt, sich gegen die Wohnungsknappheit einzusetzen. Kein Monat ist es her, da hat Justizministerin Simonetta Sommaruga bekannt gegeben, dass der Bundesrat zur Begrenzung der Zuwanderung die Ventilklausel anruft. Gleichzeitig hat sie erklärt,
dass man Massnahmen suchen muss, wie man günstigen Wohnraum schaffen oder erhalten kann.
Heute nun hat Volkswirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann klargemacht, Personenfreizügigkeit und Wohnungsmarkt, diese beiden Dossiers müsse man trennen. Die Zuwanderung dürfe politisch nicht ausgenutzt werden für Eingriffe in den gut funktionierenden Wohnungsmarkt. Und dieser funktioniere gut, Wohnraum in der Schweiz sei im Durchschnitt gut und zahlbar. Deshalb brauche es nur maßvolle Veränderungen. Und das heißt für ihn, keine Eingriffe in die Mietpreise, aber eine stärkere Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus.
Es ist ein ganzes Bouquet von Massnahmen, jede einzelne konsequent weiterverfolgt, wird mithelfen, dass wir die an sich gute Ausgangslage weiterhin gut und attraktiv behalten können.
Die SVP kritisiert, das bringe nur staatlich verbilligte Wohnungen für noch mehr Ausländer. Und für die SP sind es Pseudomaßnahmen. Volkswirtschaftsminister Schneider-Ammann widerspricht.
Nein, das ist kein Tropfen auf den heißen Stein.
Und, unterstreicht er, Wohnbaupolitik werde ja nicht nur durch den Bund gemacht, sondern auch durch die Kantone und Gemeinden. Und mit ihnen suche der Bund nun den Dialog.
Dieses Thema wird uns nicht nur heute, aber auch heute Abend beschäftigen. Nach den übrigen Nachrichten des Tages mit Pascal Schmidt.
Wirtschaftsminister Schneider-Ammann äußerte sich auch zum geplanten Freihandelsabkommen mit China. Die Schweiz habe bei den Verhandlungen keine Konzessionen in sensiblen Bereichen machen müssen, auch nicht bei der Landwirtschaft. Dort würden die Importe laut Schneider-Ammann nicht erhöht. Ferner blieben Vorschriften bezüglich Hygiene, Gesundheit, Sicherheit und Kennzeichnung intakt. Der Bundesrat will die Grundlagen für die Korruptionsbekämpfung verschärfen. Er schlägt unter anderem vor, dass Bestechung unter Privaten in Zukunft von Amtes wegen verfolgt werden soll. Die Regelung zielt vor allem auf Sportverbände ab, die Großanlässe vergeben, wie beispielsweise der Weltfußballverband FIFA oder das Internationale Olympische Komitee. Bisher gibt es bei Korruption in der Privatwirtschaft oder in Sportverbänden nur ein Strafverfahren, wenn eine Anzeige vorliegt. Die Schweiz kann ab dem 1. Juni definitiv auch die Zuwanderung aus den alten EU-Ländern begrenzen. Die Voraussetzung für die Anwendung der Ventilklausel ist erfüllt, wie das Bundesamt für Migration mitteilt. Damit erhalten weniger Personen eine 5 Jahre gültige Aufenthaltsbewilligung. Nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Frau bei Bayern gestehen die Behörden im Kanton Waadt Fehler ein. Der mutmaßliche Täter war ein verurteilter Mörder und Vergewaltiger, der aber, nachdem er 2/3 seiner Haftstrafe abgesessen hatte, das Gefängnis verlassen konnte und in den Hausarrest verlegt wurde. Ende letzten Jahres wollten ihn die Strafvollzugsbehörden wieder zurück ins Gefängnis schicken. Der Mann legte jedoch dagegen Rekurs ein und erhielt aufschiebende Wirkung. Dies sei ein Fehler gewesen, sagte der Waadtländer Gerichtspräsident Jean-François Mélan. Wie es hier zu diesem Fehlentscheid kam, soll jetzt genau untersucht werden. Um die Pensionskassen steht es besser als auch schon. Dank dem Aufschwung an den Börsen konnten sie im letzten Jahr eine Anlagerendite von 7,2% erzielen. Das geht aus einer Erhebung der Vorsorgespezialistin der Kantonalbanken Swisscanto hervor. Die privatrechtlichen Pensionskassen hätten ihren Deckungsgrad von 103 auf 109% erhöhen können, die öffentlich-rechtlichen von 95 auf 100%. Die EU will die Fischbestände in Europa stärker schonen und gegen die Überfischung der Meere vorgehen. Neu soll es eine Fangobergrenze geben, die sicherstellt, dass die Fischbestände langfristig stabil bleiben. Zudem sollen in den nächsten Jahren nur noch 5% der ungewollt gefangenen Fische zurück ins Meer geworfen werden dürfen. Viele dieser Fische sind verletzt und verenden dann im Wasser. Die Schweiz spendet 50 Millionen Euro für Mali. Dies erklärte ein Vertreter des eidgenössischen Außendepartements am Rande der Mali-Geberkonferenz in Brüssel. Mit dem Geld sollen der Einsatz von Menschenrechtsbeobachtern und weitere Entwicklungsprojekte im Norden des krisengeschüttelten Landes unterstützt werden. Die internationale Gemeinschaft bietet dem westafrikanischen Land insgesamt über 3 Milliarden Euro Finanzhilfe an, teilte EU-Ratspräsident Van Rompuy zum Abschluss der Geberkonferenz mit. Die Wirtschaft in der Eurozone bleibt in der Rezession. Das Bruttoinlandprodukt BIP in den 17 Ländern schrumpfte im ersten Quartal um 0,2% im Vergleich zum Vorquartal, wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilt. Besonders düster sieht es in Italien aus. Das Land steckt in der längsten Rezession seit 1970. Die Wirtschaftsleistung schrumpfte das siebte Quartal in Folge, und zwar um 0,5%. Auch Frankreich ist nun offiziell in der Rezession. Dort ging das BIP in den letzten beiden Quartalen um je 0,2% zurück. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 8.313 Punkten plus 1,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.256 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 24,45 gehandelt, der Dollar zu 96,81 Rappen. Das Wetter. Morgen Donnerstag ist es wechselnd bis stark bewölkt und zeitweise regnet es. Im Süden kräftiger Regen. Die Temperatur bei 14 bis 18 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Das Wort des Bundesrats zur Wohnungsnot. Ist es auch sein letztes? Vorsichtige Zustimmung der Bauern zum geplanten Freihandelsabkommen mit China. Leere Meere, die EU und das Problem des Überfischens. Die Tagung der Arktis-Anrainerstaaten, ein heißes Thema. Ein privates Cargo-Terminal-Projekt in Reckingen, Aargau. Und der politische Club unserer amerikanischen Freunde.
I've been to Switzerland every year for the last 25 years, for at least a week, maybe 10 days, driving. I'm the crazy Texan that's driving over there.
Seit 25 Jahren jedes Jahr in der Schweiz der verrückte texanische Abgeordnete, wie er sich selbst bezeichnet, Kenny Marchant. Unsere Freunde in Amerika. Der Bundesrat will nicht aktiv in den Wohnungsmarkt eingreifen und auch kein Geld für günstiges Wohnraum locker machen. Als einzige konkrete Massnahmen will er die Genossenschaften etwas fördern und ältere Menschen oder Betagte etwas länger in subventionierten Wohnungen wohnen lassen. Elisabeth Pestalozzi im Bundeshaus, reicht das zur Beruhigung der Volksseele?
Nun, das kommt etwas darauf an, wo man das Herz sitzen hat, ob links oder tendenziell Mitte rechts. Nein, Spaß beiseite, wer sich wie die FDP gegen jegliche Eingriffe in den Markt wehrt, der ist heute ganz zufrieden mit den bundesrätlichen Vorschlägen. Wer aber in Genf oder Zürich auf Wohnungssuche ist und nicht über ein extrem dickes Portemonnaie verfügt, der oder die dürfte sich heute schon fragen, warum tut denn die Landesregierung nichts für mich? Warum reagiert sie nicht auf die wachsende Zuwanderung?
Aber angesichts der Brisanz hätte man nicht mehr erwarten können?
Fairerweise muss man sagen, dass der Bundesrat nie explizit mehr versprochen hat, als was er jetzt heute präsentiert hat. Als er letztes Jahr in einem großen Bericht zur Personenfreizügigkeit festgehalten hat, dass die Schweiz zünftig wachse, hat er zwar gesagt, man müsse etwas tun, aber die Maßnahmen, die er damals erwähnt hat, lagen im Bereich etwa des heute präsentierten.
Aber die politische Wetterlage hat sich doch gewendet.
Ja, die hat sich tatsächlich gewendet. Der Wind hat gedreht, die Personenfreizügigkeit ist unterdessen heftig unter Beschuss. Und als Justizministerin Simonetta Sommaruga vor ein paar Wochen die Anrufung der Ventilklausel verkündet hat, um die Zuwanderung zu stoppen, hat sie klar gesagt, es brauche parallel dazu weitere Maßnahmen, eben im Wohnungsbereich. Und so gesehen hat der Bundesrat schon Erwartungen geweckt und diese jetzt heute nicht erfüllt.
Das bedeutet aber eine große Gefahr für kommende Abstimmungen, sagen wir Stichwort Masseneinwanderungsinitiative der SVP oder für die Personenfreizügigkeit und damit für das Verhältnis mit der EU insgesamt.
Ja, oder zumindest keine Beruhigung für diejenigen, die diese Abstimmungen fürchten. Der Bundesrat hat heute sicher kein Signal zu dieser Beruhigung ausgesendet, im Sinne, wir tun jetzt wirklich was. Und das provoziert auch schon heftige politische Reaktionen. Die SP zum Beispiel droht, dass sie nur Ja sagt zur Ausweitung der Personenfreizügigkeit auf Kroatien, wenn der Bundesrat ernst macht mit einem strengeren Mietrecht. Und für die SVP, für die ist der Bundesrat mit seiner Außenpolitik sowieso auf dem Holzweg. Für die SVP ist klar, es braucht die Zuwanderungsinitiative und sicher keine Ausdehnung der Personenfreizügigkeit. Wenn man das so anschaut, muss man also feststellen, eigentlich eine wirkliche Unterstützung für seine Personenfreizügigkeitspolitik, die genießt der Bundesrat im Moment nur in der politischen Mitte.
War das Schneider-Ammanns letztes Wort?
Ja, vorläufig sicher. Bundesseitig ist im Moment nicht mehr zu erwarten in dieser ganzen Wohnungsdiskussion. Doch hat der Bundesrat heute den Ball auch klar den Kantonen zugerollt. Er möchte mit ihnen an einem runden Tisch sitzen. Solche runden Tische brauchen aber in der Regel relativ viel Zeit, bis sie etwas bringen. Aber was man schon sagen kann, wenn mittelfristig Maßnahmen ergriffen werden gegen die hohen Mietpreise und gegen die Wohnungsnot, dann kann das nur von Kantonen und Gemeinden kommen. Die Stadt Bern zum Beispiel, die stimmt ja nächstens gerade über Regulierungen im Wohnungswesen ab.
Direkt aus dem Bundeshaus Elisabeth Pestalozzi. Das Freihandelsabkommen mit China ist für die Schweizer Wirtschaft von eminenter Bedeutung. Doch es gibt skeptische Stimmen seitens der Bauern oder der Menschenrechtsverbände etwa. Heute versucht der Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann, die Befürchtungen zu zerstreuen. Dominik Meyer.
Seit dem Wochenende ist Johann Schneider-Ammann bester Laune, stolz auf seinen Verhandlungserfolg. Nach der Bundesratssitzung heute versucht er, Befürchtungen von Menschenrechtsorganisationen und Ängste der Bauern zu zerstreuen. Auch wenn China am Schluss aufs Tempo gedrückt habe bei den Verhandlungen, die Schweiz habe nicht zu viel nachgegeben.
Ich will Sie beruhigen. Ich habe von Anfang an gesagt, ich lasse mich nicht bedrängen. Das haben wir durchgestanden bis zum Schluss.
Konkret beruhigt der Wirtschaftsminister die Bauern.
Im Agrarbereich betreffen die Konzessionen der Schweiz agrarpolitisch nicht sensible Produkte. Und wir bewegen uns vollständig im Rahmen der WTO-Kontingente.
Das heißt, die heutigen Schweizer Importobergrenzen für die verschiedenen Agrarprodukte bleiben offenbar bestehen. Wenn chinesische Lieferanten mehr in die Schweiz liefern wollen, als es diese Obergrenzen zulassen, fallen die entsprechenden bisherigen hohen Zolltarife an. Und stets sollen die heutigen Qualitätsanforderungen gelten.
Die Hygienevorschriften, die Gesundheitsvorschriften, die Sicherheitsvorschriften, auch die Kennzeichnungsvorschriften, die sind völlig unangetastet.
Diese Versprechen hat Johann Schneider-Ammann gestern bereits im kleinen Kreis abgegeben, bei einem Treffen mit den Bauern und mit der Lebensmittelindustrie. Am Tisch saß auch Jacques Bourgeois, der Direktor des Bauernverbands. Er ist erleichtert.
Also das ist eher positiv für uns, wenn das so ist, wie gestern gesagt wurde. Also das sicher nicht von uns wird ein Referendum ergreift.
Der Bauernverband werde aber genau prüfen, ob Schneider-Ammanns Versprechungen wirklich eingehalten seien. Ebenso brisant wie der Agrarbereich sind die Menschenrechte und die Umweltstandards. Wie viele Zugeständnisse oder Versprechungen hat die Schweiz China abbringen können? Einem Land also, das Menschenrechte regelmäßig mit Füßen tritt und mit seiner Industrie die Umwelt stark belastet. Hier bleibt der Wirtschaftsminister vage.
Wir haben eine Lösung gefunden, wie der Aspekt in der Präambel des Abkommens eingebunden wird. Wir haben ein Kapitel, das die ökologischen Aspekte beschreibt, und wir haben ein Parallelabkommen, das die sozialen Aspekte beschreibt, vereinbaren können.
Noch sind das Worte, Worthülsen. Der Bundesrat informiert häppchenweise. Die knappe Nachricht vom Durchbruch am Montag, etwas mehr Informationen heute, noch etwas mehr nächste Woche beim Besuch von Chinas Premierminister in Bern und vollständig öffentlich wird das Freihandelsabkommen erst in den nächsten Monaten. Danach muss der Bundesrat das Parlament überzeugen. Die Bauern sind, man hört's, mit einem Bein bereits an Bord. Umweltverbände, Menschenrechtsgruppen und linksgrüne Parlamentarier hingegen noch nicht.
Europas Meere werden überfischt. Der EU-Ministerrat hat deswegen heute erneut Vorschläge vorgestellt, nachdem das EU-Parlament im Februar ein Maßnahmenpapier des Rates als zu harmlos zurückgewiesen hat. Die Fangquoten sollen neu reduziert werden und das sogenannte Beifischen, also der Fang von Fischen, die man nicht will, massiv verringert werden. Die EU-Fischereikommissarin zeigte sich optimistisch, dass sich EU-Rat und Parlament nun einigen werden. Ob man auch optimistisch sein kann, dass so das Problem gelöst wird, ist die zweite Frage. Unser Italien-Korrespondent Massimo Agostinis ist soeben von der sogenannten Slowfish-Konferenz in Genua zurückgekehrt, die sich wie die Slow-Food-Bewegung mit umweltfreundlicher Nahrungsproduktion befasst. Ich habe ihn gefragt, reichen die Vorschläge des EU-Rates im Lichte der Konferenz von Genua?
Es sind sicher wichtige Schritte, wichtige Beschlüsse gefasst worden auf EU-Ebene, aber für die Vertreter in Genua reichen die längst nicht.
Wieso nicht?
Weil die Fangquote, auch die jetzige, die beschlossen wurde, ist in erster Linie eine politische Größe. Das heißt, es wurde nicht geschaut, wie tief muss diese Fangquote sein, damit sich die Fische regenerieren, sondern es wurde auch hier eine Art politischer Kuhhandel gemacht, sodass diese Fangquote also nicht unbedingt dazu oder genügend dazu beiträgt, dass sich die Fische wirklich regenerieren können. In Genua wurde auch kritisiert, dass diese Quoten zwei große Werte zu wenig berücksichtigen, nämlich die Gewässerverschmutzung, die Auswirkung auf die Fortpflanzung dieser Fische und der Klimawandel. Denn diese wärmeren Meere, das weiß man, führt dazu, dass die Fische heute viel weniger fortpflanzungsfähig sind als noch vor 30 Jahren.
Wie lange dauert es dann, bis sich die Fischbestände regenerieren?
Das kommt auf die Fischart darauf an. Fische, die in großen Tiefen leben, die brauchen etwa 2 Jahre, bis sie geschlechtsreif sind. Fische, die weiter oben leben, bei denen geht das schneller. Mit den heutigen Fangmethoden, mit Echoloten etc. fährt man aber auch in Tiefen durch und leert das Meer quasi, sodass nach einem Durchgang praktisch kein Leben mehr vorhanden ist.
Nun soll aber immerhin das sogenannte Beifischen reduziert werden.
Das ist eine sehr wichtige Sache, wenn nämlich zum Beispiel nach Hering gefischt wird, so bleibt immer auch ein hoher Prozentsatz an Fisch im Netz hängen, der nicht Hering ist. Und da diese Fische häufig keinen Wert darstellen für die Fischer, werden sie einfach wieder ins Meer geworfen. Diese Fische schwimmen aber nicht davon, sondern die sind meist tot oder schwer verletzt. In Zukunft soll diese Beifischquote nun auf 5% gesenkt werden. Das heißt, dass ich pro 100 Kilo Fisch, den ich rausziehe, höchstens 5 Kilo wieder zurückwerfen darf.
Und wie macht man das?
In erster Linie mit verschiedenartigen Netzen, dass ich also ein Netz einsetze, das geeignet ist, dass vor allem Hering drin hängen bleibt und nicht noch anderes. Oder dass man die Netzlochgröße vergrößert, dass also die kleinen Fische, die noch nicht fortpflanzungsfähig sind, durchschwimmen können. Oder saisonal fischen, das heißt, dass man den Hering beispielsweise nicht mehr ganzjährig fischt, sondern nur noch dann, wenn man weiß, jetzt sind die großen Exemplare unterwegs, jene, die sich zumindest einmal schon fortgepflanzt haben.
Aber immerhin, das sollte ja kein Problem sein.
Das sollte theoretisch kein Problem sein, aber es führt dazu, dass die Fischer weniger Fang haben. Das heißt, sie erleiden Einnahmeausfälle. Und hier kommt eben eine neue Förderung dazu. Man sagt aus diesen Kreisen hier in Genua, den Fischern muss die sogenannte Multifunktionalität anerkannt werden. Das heißt, Fischer sind nicht nur Leute, die Fische rausziehen, sondern man kann sie auch einsetzen, dass sie zum Beispiel die Küste säubern oder dass sie traditionelle Fangmethoden weitergeben. Das sind aber Dienste an der Allgemeinheit, weil wir alle wollen, dass der Fisch weiter bestehen bleibt, damit wir auch in 100 Jahren noch Fisch essen können. Dieser Dienst an der Allgemeinheit muss aber entlöhnt werden, bezahlt werden, so wie das in der Schweiz in der Landwirtschaft auch gemacht wird. Bauern produzieren ja nicht nur Mais, sondern sie werden auch entlöhnt, weil sie die Landschaft pflegen. Also das Gleiche müsste man für die Fischer machen, damit die auch etwas ablasten vom Fischfang und sich sagen, okay, ich fische weniger, weil ich habe noch eine andere Arbeit und dafür werde ich entlöhnt von der EU, vom Staat.
Und vielleicht müsste man auch die Konsumenten erziehen, indem man sagt, esst auch die Beifische, nicht nur die Heringe.
Das ist eine andere große Forderung. Das Beispiel des Mittelmeeres zeigt es dramatisch. Es gibt im Mittelmeer 400 Sorten, die eigentlich gegessen werden können, aber wir verspeisen immer etwa die gleichen 10 bis 15 Arten. Das heißt, man muss die Leute wieder dazu erziehen oder darauf bringen, dass es auch noch andere Fische gibt als Plattfische oder Thunfisch, um eben diese meistgefischten Fische etwas zu entlasten.
Der WWF spricht von Milliardenverlusten durch die Überfischung, weil sich die Bestände nämlich nicht regenerieren können. Denkt die Branche nur kurzfristig und nicht langfristig?
Das Problem der Fischbranche ist, dass sie eine viel zu effiziente Fangflotte hat für die Fischbestände, die es noch hat. Die mit diesen Echoloten ausgerüsteten Boote, die stechen ins Meer hinaus und kommen innerhalb von kürzester Zeit wieder mit Zehntausenden von Tonnen Fisch zurück. Das ist viel zu effizient für die wenigen Fische, die es noch hat. Die Fischerei hat aber diese Boote und die muss sie irgendwie amortisieren. Und in ihrer Not geht sie so weit, dass zum Beispiel spanische Trawler bis nach Kanada fahren oder norwegische Boote bis zum Südpol runtergehen. Einfach Hauptsache die Kosten, die können irgendwie gedeckt werden. Das ist aber ein Verhalten, das nicht nachhaltig ist. Die Fischindustrie, die weiß das. Sie bekämpft die Quoten auch nicht mehr so heftig wie früher, weil sie weiß, sie sägt am eigenen Ast, auf dem sie sitzt, aber sie fährt trotzdem fort mit dieser unnachhaltigen Art des Fischfangs.
Italien-Korrespondent Massimo Agostinis. Ein Platz an der Sonne war der Schlachtruf des Deutschen Kaiserreiches vor 100 Jahren und es ging um den Kampf um Kolonien in Übersee. In den vergangenen Jahren waren es die Bodenschätze der Arktis, welche die Begehrlichkeiten der großen Mächte weckte. Denn mit dem erschreckend schnellen Abschmelzen des Eises haben sich Fahrtrinnen für den Handel und neue Zugänge zu den Bodenschätzen eröffnet. An der heutigen Konferenz des sogenannten Arktisrates haben sich die Anrainerstaaten darauf geeinigt, wie die Schätze der Arktis sicherer nutzbar gemacht werden sollen. Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
Die Arktis gilt als das letzte noch kaum erschlossene Eldorado. Neben vielen Metallen befindet sich mit großer Wahrscheinlichkeit ungefähr ein Drittel der weltweit bekannten, aber noch nicht geförderten Vorkommen an Öl und Gas, jenseits des 66. Breitengrades, also des nördlichen Polarkreises. Diese Rohstoffe sollen in der Zukunft einfacher, schneller und sicherer erschlossen und abgebaut werden können. Darauf einigten sich die Außenminister der 8 Mitgliedstaaten des Arktischen Rates, heute an ihrem Gipfel in der Bergwerkstadt Kiruna, der nördlichsten Stadt Schwedens. Der Austragungsort des Treffens, das alle 2 Jahre stattfindet, ist typisch für diesen Teil der Welt. Denn gerade wegen der reichlich vorhandenen Rohstoffe, in Kiruna ist es das Eisenerz, muss eine ganze Stadt und ihre 25.000 Einwohner gegenwärtig umziehen, sodass das Bergwerk expandieren kann und die milliardenschwere Industrie eine Zukunft hat. Vor allem die Förderung von Öl und Gas in der sensiblen arktischen Umwelt ist mit großen Risiken verbunden. Dazu kommen Pläne, die nördlichen Seerouten, welche sich wegen des Klimawandels immer stärker öffnen, für den Welthandel zu nutzen und etwa den Seeweg von Europa nach China zu halbieren. Gerade das aufstrebende China hat in den letzten Monaten für Aufsehen gesorgt, weil es in Grönland ein riesiges Bergwerk eröffnen möchte und mit Island ein Freihandelsabkommen abgeschlossen hat. In Kiruna einigten sich die Anrainerstaaten nun darauf, China zusammen mit anderen interessierten Ländern wie Indien, Singapur und Italien den Beobachterstatus im Arktischen Rat einzuräumen. Umweltschutzorganisationen wie etwa Greenpeace demonstrierten in Kiruna und forderten ein generelles Verbot der Öl- und Gasförderung in der Arktis. An einem solchen Verbot haben aber weder die Anrainerstaaten noch die neuen Beobachterstaaten ein Interesse. Zu viel Geld und damit handfeste Interessen stehen auf dem Spiel. Aber auch jene Völker, welche schon seit sehr langem in den rauen Klimazonen des hohen Nordens leben, begrüßten am Gipfel das verstärkte Interesse der Welt an ihren Heimatgebieten. Mit Blick auf die Vergangenheit, als die Arktis im Kalten Krieg zum Spielball der Supermächte wurde und zum Testgebiet für Massenvernichtungswaffen, warnten sie aber auch vor den großen Herausforderungen und den Gefahren für die Natur.
Christian Reichert ist Geophysiker der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe BGR in Hannover. Er berät die internationale Meeresbodenbehörde und hat auch an den Arktiskonferenzen des Auswärtigen Amtes des deutschen Außenministeriums teilgenommen. Ihn habe ich gefragt: Vor wenigen Jahren fand noch ein kalter Krieg um die Arktis statt. Russland hat sogar eine Fahne auf den Meeresboden gehisst bzw. gerammt. Wieso hat sich nun das Verhältnis gebessert?
Dass es richtig schlecht war, kann man eigentlich nicht sagen. Es war eine Aufregung, die gewünscht war durch diese Aktion. Man hat sich aber sehr schnell darauf besonnen, dass die rechtliche Situation geklärt ist durch das Seerecht für den Arktischen Ozean, dass die meisten Rohstoffvorkommen und vermuteten Vorkommen ohnehin im nationalen Hoheitsbereich liegen. Und man konnte sich dann sehr schnell einigen, nachdem alle möglichen Konflikte friedlich und auf der Basis des Seerechts gelöst werden sollen.
Also war es ein Muskelzucken im Goldrauschfieber.
Ja, so könnte man das sicherlich nennen. Verstärkt durch die Medienwirkung. Aber im Großen und Ganzen ist davon nicht viel geblieben, weil, wie gesagt, der Rechtsrahmen ist geklärt und wird von allen anerkannt.
Der Arktisrat will nun die Infrastruktur und die Sicherheit verbessern, um das Risiko von Unfällen und Umweltzerstörungen zu minimieren. Jetzt ist die Frage, kann man das überhaupt in diesem unwirtlichen Gebiet oder ist das einfach gut gemeint?
Technisch ist das möglich. So wie man eine Ausbeutung vornehmen kann, kann man auch entsprechende technische Maßnahmen entwickeln, um mögliche Fehler vorherzusehen und auch zu vermeiden oder im Falle von Fehlentwicklungen dem entgegenzusteuern. In der Arktis ist das natürlich sehr schwierig und damit sehr, sehr teuer, aber prinzipiell lässt sich das schon machen. Vor allen Dingen muss eben die Kontrolle ausgeübt werden über die Tätigkeiten, die in der Arktis in diesem sehr sensitiven Gebiet vorgenommen werden, um dann eben steuern einzugreifen. Das heißt, es müssen Monitorpunkte und Vergleichspunkte da sein und eben eine genügende Anzahl von Fachkräften, die dann auch solche Tätigkeiten überwachen können und entsprechend eingreifen können.
Sie sagen, das ist enorm teuer und wenn wir uns vorstellen, ein Unglück wie bei Deepwater Horizon 2011 im Golf von Mexiko, das würde in der Arktis passieren, das wäre ja enorm teuer. Dazu kommt, die Rohstoffe zu bergen ist auch enorm teuer und die Frage ist nun, lohnt sich das überhaupt? Inzwischen fördern ja beispielsweise die USA massiv Schiefergas zu viel tieferen Preisen.
Auf dem Gassektor ganz sicherlich, das hat zu einem Einbruch geführt der Tätigkeiten wie bei dem Gasfeld Stockmanowskoje, dessen Entwicklung ja fast 30 Jahre gedauert hat und dieses Projekt, was praktisch tot ist durch den Einbruch der Gaspreise. So etwas kann halt sehr schnell passieren, nicht nur in der Arktis, sondern in allen teuer langfristig zu planenden Projekten. Beim Erdöl scheint es aber anders zu sein. Eine russische und eine westliche Firma sind zusammengegangen und haben einen Großteil des sibirischen Schelfes als Lizenzgebiet genommen und wollen dort erkunden, ob und wie weit Erdöl dort vorhanden ist, um das gegebenenfalls zu fördern. Also da hat man eine andere Situation im Erdölsektor, zumindest bisher. Beim Erdgassektor ist die Aktivität entsprechend zurückgegangen.
Nun ist es ja offenbar nicht nur die Arktis, sondern der Meeresboden überhaupt. Ich habe mit Interessen gelesen, dass Deutschland beispielsweise Erzknollen aus dem Meer zwischen Hawaii und Mexiko fördern will. Ist es so, der Meeresboden ist das Rohstoffreservoir der Welt der Zukunft?
Er ist ein Reservoir. Ein Reservoir, welches sich bei den derzeitigen Rohstoffpreisen am Rande der Wirtschaftlichkeit befindet. Vielleicht ist diese Grenze auch schon gerade in positiver Richtung überschritten. Tatsache ist, es gibt bisher keinen Tiefseebergbau, aber viele Länder strengen sich an und bewerben sich um diese Lizenzen. Dabei handelt es sich nur um Explorationslizenzen, also nicht um Förderlizenzen. Der große Vorteil ist, dass im internationalen Meeresbodengebiet, so nenne ich das mal, was von der Meeresbodenbehörde Behörde verwaltet wird, im seerechtlichen Sinne, eine rechtliche Stabilität besteht, die manchmal in manchen Ländern mit zweifelhaftem Charakter und bilateralen Verträgen eben nicht gegeben ist. Eine Lizenz, die kann Ihnen nur weggenommen werden, wenn Sie die bestehenden Rechte verletzen und Ihre vertraglichen Pflichten nicht erfüllen. Aber ansonsten ist Ihnen das sicher. Und zwar, wenn sie einmal gewährt worden ist, dann kann sie Ihnen in dieser Form auch keiner mehr wegnehmen.
Sie sprechen von Lizenzen, das heißt, das Ganze ist geregelt. Aber auf der anderen Seite kann man sagen, ist das eine neue Form von Kolonialismus, in dem sich das nämlich nur die Länder leisten können, die genug Geld haben? Ist das quasi der Kampf um den Platz an der Sonne unter der Meeresoberfläche?
Wie gesagt, es ist ein sehr starker Wettbewerb, der im Moment auch durch die etwas stark ins Fokus geratenen Problematik mit dem Zugang zu den seltenen Erden beispielsweise hochgespielt worden ist. Der Wettbewerbscharakter ist der eine Punkt. Das Seerecht aber selbst hat eine ganz wichtige Maxime, nämlich den Ausgleich zwischen den hochentwickelten Ländern und den wenig bis gar nicht entwickelten Ländern und versucht zum Beispiel über Abgaben bei der Förderung von Rohstoffen aus dem internationalen Meeresbodengebiet dann durch Abgaben diese Länder eben zu fördern. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, diese Länder haben ein vereinfachtes Zugangsrecht zu ausexplorierten Gebieten dieses Meeresbodens und können da Anträge stellen zur eigenen Nutzung in vereinfachter Form sozusagen. Sie bekommen Daten, die sie nicht selber erheben müssen, was die Kosten senkt für diese Länder. Und der dritte Punkt ist, dass das Seerecht ganz klar einen Technologietransfer fördert. Länder wie die Bundesrepublik oder wie Großbritannien und andere, die aktiv sind, Indien, Korea, müssen Trainees und Auszubildende mit an Bord ihrer Schiffe und bei der späteren Evaluation der Daten mit einbeziehen, um einen Technologietransfer in diese Länder zu ermöglichen und damit einen Ausgleich zu schaffen.
Christian Reichert ist Geophysiker der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, BGR, in Hannover. Und damit ist es genau 18.31 Uhr. Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit, warum Sie sich den Namen Reckingen merken sollten, dem Filmfestival in Cannes und Our Good Friends in America und was Sie an uns schätzen. Mit dem Ausbau des Hafens Rotterdam werden künftig noch mehr Warencontainer in und durch die Schweiz rollen. Deswegen wollen die SBB in Basel und im Limmatal große Terminals für die Feinverteilung errichten. Und weil das Limmatal zunehmend umstritten ist, planen nun Private ein Alternativprojekt. In Reckingen im Kanton Aargau. Martin Jordan.
Der Standort Limmatal im Kanton Zürich ist heftig umstritten. Die Bevölkerung geht seit Jahren auf die Barrikaden, weil sie viel Lärm und zusätzlichen Verkehr befürchtet. Industrie und Handel kritisieren die Einschränkungen beim Weitertransport ihrer Waren. Die Baselbieter Firma Swiss Terminal, einer der grössten Terminalbetreiber der Schweiz, drängt nun darauf, der Bund solle auf den Standort Reckingen im Kanton Aargau setzen. Dort hat es bereits einen kleinen Containerterminal, der gut ausgebaut werden könne. Swiss Terminal Verwaltungsratspräsident und Geschäftsführer Roman Meyer verrät erstmals seine Pläne.
Wir planen in Reckingen eine Alternative zum Limmatal. Wir sind überzeugt, dass der Standort in Reckingen eine gute Alternative ist. Und da sind wir der Meinung, weil es doch auch um Investitionen von vielen Steuergeldern geht, dass wir die bestehende Infrastruktur auch nutzen sollten, anstatt ein neues Terminal im Limmatal zu bauen.
Reckingen habe zudem den Vorteil, so Roman Meyer, dass ein neuer Terminal mit Kosten von 20 Millionen Franken rund 8-mal günstiger sei als jener im Limmatal und er viel besser an die Straße angebunden sei.
Wir haben keine Auflage betreffend der Güter, welche auf die Straße gehen. Das Limmatal zwingt ja 80% der Weiterleitung der Güter auf die Bahn. Und wir als Praktiker sehen, dass das heute in anderer Reihenfolge ist. Also 20% geht auf die Bahn und 80% auf die Straße.
Weil im Limmatal aufgrund des zürcherischen Richtplans nur 20% der Güter per Lastwagen weitertransportiert werden dürfen, hat sich der führende Verband der schweizerischen Verlader bereits deutlich gegen das Projekt ausgesprochen. Dennoch will SBB Cargo am Terminal Limmatal festhalten, sagt SBB-Chef Andreas Meyer.
Eine Anlage ohne Einschränkungen betreiben zu können, ist immer besser. Wir sind bisher davon ausgegangen, dass man mit dieser Einschränkung nur 20% über die Straße weiter zu transportieren, dass man damit leben kann.
Das Bundesamt für Verkehr hat aufgrund der Kritik der verladenden Wirtschaft vor 2 Wochen einen Mediator eingesetzt. Zu den Diskussionen nicht eingeladen ist allerdings die Bevölkerung aus den Standortgemeinden Dietikon und Spreitenbach, die seit Jahren wegen des befürchteten Lärms und Mehrverkehrs gegen das Projekt ankämpft. SBB-Chef Andreas Meyer:
In Limmattal ist es so, dass da einige, vor allem Anwohner, Fragezeichen haben. Das verstehe ich, aber die Tatsache ist unbestritten, dass es auch in der Zentralschweiz einen großen Terminal braucht.
Nur könnte dieser Großterminal genauso gut in Reckingen errichtet werden, meint die Firma Swiss Terminal. Die SBB haben übrigens diesen Standort bereits einmal geprüft und verworfen, weil er aufgrund seiner geografischen Lage nicht konkurrenzfähig sei. Ganz anders sehen das die Promotoren des Containerterminals Reckingen. Sie spüren wegen der zunehmenden Kritik am Standort Limmattal Rückenwind und wollen ihr Projekt nun beim Bund vorantreiben.
Der Bericht von Martin Jordan. In Cannes sind die roten Teppiche ausgerollt und die großen Yachten im Hafen verteut. Heute Abend beginnt nämlich die 66. Ausgabe des wichtigsten Filmfestivals der Welt. Sein Renommee verdankt Cannes den großen Filmen. Mittlerweile aber auch der Quinzaine des Réalisateurs, eine Art Gegenfestival, das dem Filmfestival in den 1968er Jahren regelrecht aufgedrückt wurde. Aus Cannes, Filmredaktor Michael Sennhauser.
Mai 1968. In den Straßen von Paris fliegen die Pflastersteine. Studenten und Arbeiter prügeln sich mit Polizisten. 680 Kilometer weiter westlich in Cannes an der Côte d'Azur feiert sich die internationale Filmszene, als ob nichts wäre. Bis Jean-Luc Godard, François Truffaut, Miloš Forman und andere Jungregisseure das Palais des Festivals stürmen, sich in den roten Vorhang hängen und den Abbruch des Festivals erzwingen. In den Wochen danach schlossen sich 180 französische Filmemacher zur Société des Réalisateurs de Films zusammen und setzten durch, dass sie im Rahmen des Festivals von Cannes eine eigene Sektion bekamen, die Quinzaine des Réalisateurs oder The Director's Fortnight, wie sie seither international heißt. Während das offizielle Festival sich damals noch als eine Art Länderexpo der Filmindustrie gebärdete, pflegte die Quinzaine des Réalisateurs ab 1969 den internationalen Autorenfilm. Junge Filmemacher aus aller Welt bekamen so eine erste Chance. Etwa ein unbekannter Amerikaner namens George Lucas, der 1971 mit seinem Science-Fiction-Film THX 1138 eingeladen war. 6 Jahre, bevor er dann mit Star Wars den kommerziellen Höhenflug des Jahrhunderts einleitete. Heute klingende Namen wie Werner Herzog, Theo Angelopoulos, Ken Loach oder Michael Haneke zeigten ihre ersten Werke in der Quinzaine, bevor sie zu den Superstars des offiziellen Wettbewerbs wurden. Und nach wie vor ist die Quinzaine das Sprungbrett zur internationalen Karriere, etwa für den jungen portugiesischstämmigen Schweizer Basil de Cunha. Nachdem er die letzten beiden Jahre mit Kurzfilmen eingeladen war, ist der 28-Jährige, der an der Genfer Kunsthochschule studiert hat, dieses Jahr mit seinem ersten langen Spielfilm «A te ver la luz» mitten unter den neuen Stars der Quinzaine. Dass vor allem die Westschweizer einen guten Draht zur Quinzaine in Cannes haben, hat wohl nicht zuletzt damit zu tun, dass der spätere Direktor des Filmfestivals von Locarno, Olivier Paire, zuvor 6 Jahre lang Quinzaine-Chef war. Und der aktuelle Délégué général der Quinzaine ist seit dem letzten Jahr Édouard Vintraux, 26 Jahre lang Filmkritiker bei der Libération, bis vor kurzem Leiter des Filmfestivals von Fribourg und seit 2010 Programmleiter der Cinéma du Grütli in Genf. Édouard Vintraux findet es großartig, für die Quinzaine verantwortlich zu sein. Nicht zuletzt darum, weil das die zugänglichste Sektion des Filmfestivals von Cannes sei.
Ça c'est formidable. C'est la section de Cannes qui est le plus ouverte au public. Je suis très content d'y travailler.
Und damit hat Édouard Vintraux natürlich recht. Der offizielle Wettbewerb von Cannes ist eine geschlossene Veranstaltung, auch wenn die Medien schließlich für eine enorme Öffentlichkeit sorgen. Aber für die Gazin kann sich mit etwas Glück und Geduld auch ein Normalbürger oder eine Touristin ein Ticket ergattern. Da wirkt eben immer noch der Geist von 1968.
Ein Freund, ein guter Freund. Freundschaften sind wichtig in guten Zeiten, vor allem aber in weniger guten. Vor 10 Jahren hat die Schweiz einen informellen Ausschuss, einen sogenannten Caucus, für die Mitglieder des amerikanischen Parlaments ins Leben gerufen, um die Senatoren und Mitglieder des Repräsentantenhauses für Schweizer Anliegen zu sensibilisieren. Für eine Lösung des Steuerstreites etwa. Doch die US-Parlamentarier haben handfestere Interessen, stellt Beat Soltermann fest. Er war am Jubiläumsempfang der Schweizer Freunde im US-Kongress.
Schweizer Wein, Schweizer Bier und ein Schokokuchen in der Gestalt des Matterhorns. Das Thema war gesetzt, als sich rund 60 Gäste zum Jubiläumsanlass in der Kongressbibliothek einfanden. Darunter der Schweizer Botschafter, ein Grüppchen Parlamentarier aus der Schweiz, ein paar Lobbyisten und einige Vertreter des US-Kongresses. Der Abgeordnete Kenny Marchant, ein Republikaner aus Texas, kennt die Schweiz besser als viele Schweizer.
I've been to Switzerland every year for the last 25 years, for at least a week, maybe 10 days, driving. I'm the crazy Texan that's driving over there.
Seit 25 Jahren mache er eine Woche Ferien in der Schweiz. Er sei der verrückte Texaner, der mit dem Auto kreuz und quer durchs Land fahre. Andere amerikanische Parlamentarier kennen die Schweiz bloß aus der Ferne. Die Swiss Connection des Abgeordneten Jim McGovern, ein Demokrat aus Massachusetts.
Well, I'm Irish, you know, but I have a great long-standing regard for Switzerland.
Er sei eigentlich Ire, aber er bewundere die Schweiz wegen der humanitären Tradition. Und sie sei für ihn interessant wegen der Biotech-Firmen. Von denen gibt es auch in Massachusetts viele. Ein Raum voller Schweiz-Freunde. Die aktuellen Probleme meilenweit weg. Die anwesenden Parlamentarier aus der Schweiz haben in den letzten 2 Tagen in Washington versucht, die weniger erfreulichen Aspekte wie den Steuerstreit oder den Bankenknatsch zu thematisieren. Der Zuger SVP-Nationalrat Thomas Aschi sagt, man habe viele Gespräche geführt.
In diesen One-on-One-Gesprächen, diesen 30 Minuten, die wir jeweils haben mit einem Congressman, mit einem Senator, da können wir doch auf unsere Issues hinweisen. Man ist sich bewusst, dass die Schweiz ein großer Investor in den USA ist, dass über 400.000 Leute Arbeit haben wegen Schweizer Firmen. Und diese Punkte zählen dann doch auch, dass sie sagen, doch, wir sollten auch der Schweiz Gehör schenken.
Der Berner FDP-Nationalrätin Christa Markwalder ist klar, dass die US-Politiker mit dem Engagement für die Schweiz in der Regel keine zusätzlichen Wählerstimmen gewinnen. Doch sie glaubt, dass der Austausch zwischen den Parlamentariern etwas bringt.
Wir sind nicht diejenigen, die die harten Verhandlungen führen, aber wir sind diejenigen, die Verständnis schaffen und quasi den Teppich dafür legen, dass konstruktive Lösungen gefunden werden können.
Beim Teppichlegen gibt's allerdings noch viel zu tun. Der Steuerstreit dauert schon Jahre, doch die amerikanische Seite scheint sich noch nicht wirklich ins Dossier vertieft zu haben. Jim McGovern aus Massachusetts sagt etwa,
I'm learning about these issues for the first time, so
er habe zum ersten Mal davon erfahren. Doch er wolle sich beim US-Justizdepartement kundig machen und eine Lösung müsse auf jeden Fall fair sein für beide Seiten.
Whatever the resolution is, it ought to be fair.
Kenny Marchant, der Schweizreisende, sagt, er sitze eigentlich in der richtigen Kommission.
I'm on the Ways and Means Committee actually, and we discuss the dispute from time to time.
Wir haben schon ab und zu über den Steuerstreit gesprochen. Ich hoffe, wir finden eine Lösung. Und er verspricht, bei der nächsten Kommissionssitzung werde er noch freundlicher reden, dank dem Treffen mit den Schweizer Parlamentariern.
Next time I have a conversation about that, I will speak in a much more friendly tone, because I've been to this meeting and met some of the parliamentarians.
Tammy Baldwin aus Wisconsin, die einzige Senatorin am Anlass, meint sehr kursorisch,
I hope to be a strong champion of the American-Swiss friendship in the Senate.
Sie wolle sich für die bilateralen Beziehungen zwischen den USA und der Schweiz einsetzen. Immerhin.
Der Bericht von Beat Soltermann und Kenny Marchant, der texanische Abgeordnete, der jedes Jahr durch die Schweiz reist, kommt aus einem Bundesstaat, der doppelt so groß ist wie Deutschland. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke. Für die Nachrichten Eva Gammeter. Am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von Radio SRF.
Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.